Prüft alles und behalte das Gute. Das ist unsere neue Jahreslosung. Und ich habe mir gedacht, das passt eigentlich gut zu uns Deutschen, weil wir sind ja auch so ein Volk der Prüfung. Also so alles Mögliche wird geprüft, zum Beispiel mit dem Meterstab, wenn man in eine neue Wohnung einzieht und einem das Zimmer ein bisschen kleiner vorkommt als auf dem Plan, dann misst man vielleicht mal nach, stimmt es wirklich? Manchmal wird man selbst geprüft und hat ein bisschen Bammel, zum Beispiel beim TÜV, je nachdem, was für ein Auto man hat, kann das schon ein bisschen spannend sein. Aber grundsätzlich ist es richtig gut. Ich hatte heute Morgen noch gedacht, aber da war es ein bisschen zu spät. Eigentlich wäre es interessant, ein kleines Interview, Arno Föhringer, mit dir zu machen. Weil du arbeitest bei der Eichbehörde und ich fand es mal spannend, ich sage so ein paar Sätze dazu, als ich von dir so gehört habe, was alles so geprüft wird. Also zum Beispiel an der Tankstelle. Da prüft ihr, ob eben, wenn man da 50 Liter tankt, ob es wirklich 50 Liter sind. Und ich finde es super, dass ich weiß, wenn ich 50 Liter tanke, es sind auch 50 Liter. Und insofern, das hat ja wirklich sein Gutes. Wir als Christen sind dazu aufgerufen, zu prüfen. Paulus hat es im ersten Thessalonicher Brief gesagt. Und in diesem Brief, da hat er in diesem letzten Kapitel, das fünfte Kapitel ist das letzte, da hat er so ein paar kurze Sätze, die er da so raushaut und die es alle in sich haben. Insgesamt sind es so 14 Aufforderungen und diese ist eine davon, die vorletzte. Sie steht in einem gewissen Zusammenhang und deshalb haben wir gesagt, als wir so den Textplan gemacht haben, es ist gut, wenn wir noch zwei Verse davor dazu nehmen und einen danach auch noch. Und so möchte ich uns noch die Verse 19, lese uns die Verse 19 bis 21 aus 1. Thessalonicher 5 vor. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Also wir merken es, gell, Paulus hat so kurze Sätze, die wichtig sind. Davor wäre noch, seid dankbar in allen Dingen, betet unablässig. Also insgesamt 14 und hier, das sind so die letzten vier. Das vorletzte ist unsere Jahreslosung. Hier jetzt nach der Elberfelder Übersetzung. Prüft alles, das Gute haltet fest. Und dann auch gleich danach, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Also es gilt, was festzuhalten, nämlich das Gute, und sich von dem Bösen fernzuhalten. Zweimal dieses Halten. So in der offiziellen Jahreslosung, Übersetzung heißt es, prüft alles und behaltet das Gute. Aber bleibt ungefähr gleich. Wir schauen uns heute zum ersten den Vers 19 an, dann den Vers 20 ein bisschen ausführlicher mit dieser prophetischen Rede. Und dann Vers 21 und 22. Also zuerst, den Geist dämpft nicht. Um was für einen Geist geht es hier? Um den Heiligen Geist. Und das ist jetzt spannend, dass der Paulus den Christen in Thessalonich schreibt, den Geist dämpft nicht. Weil bei anderen Christen, zum Beispiel bei den Korinthern, da war es anders. Die waren wohl solche, die sehr viel Wert auf den Heiligen Geist und auf die Gaben des Geistes und so gelegt haben. Und denen hat er so manche sagen müssen in Richtung, tut's nicht überbetonen. Zum Beispiel 1. Korinther 13 macht er klar, die Liebe ist das Wichtigste. Die ist noch wichtiger als diese Gaben des Geistes. Also bei denen macht er so ein bisschen auf mal langsam, was den Heiligen Geist anbelangt. Aber hier bei den Thessalonikern ist es anscheinend anders. Die waren vielleicht ein bisschen zurückhaltend im Blick auf den Heiligen Geist und dann auch im Blick auf prophetische Rede. Und denen sagt er, diesen Heiligen Geist dämpft nicht. Ich kenne das auch so aus meiner Geschichte, die Zeit, wo ich glaube, das ein wichtiges Wort, eine wichtige Aufforderung war, dieses, den Geist dämpft nicht. Und wahrscheinlich werden so manche von uns so Ähnliches kennen wie ich. Also als ich Jugendlicher war, da habe ich das so erlebt in unseren Gemeinden, dass da gab es, ich sage mal kurz, so in dieser Zeit, so den 80er, 90er Jahren so manche Aufbrüche bei charismatischen Christen, also so bei den Christen, die eben den Heiligen Geist und die Gaben des Geistes besonders betonen. Und da gab es auch so manch Schräges tatsächlich, manches, wo sich dann die Gemeinden danach auch wieder distanziert haben. Aber so die Gegenreaktion in unseren Gemeinden war, dass man irgendwie so vor den Charismatikern, also vor diesen charismatischen Christen gewarnt hat und manchmal auch so vor dem Heiligen Geist gewarnt hat. Und ich musste jetzt im Nachhinein da so ein bisschen schmunzeln, weil hier dieses Wort ist so wichtig, den Geist dämpft nicht. Der Heilige Geist ist so wichtig und es ist irgendwie seltsam, wenn vor dem Heiligen Geist gewarnt wird. Ich würde sagen, vor manchen komischen Auswüchsen darf man warnen, aber nicht vor dem Heiligen Geist an sich, sondern viel mehr in Blick nehmen. Wir wollen ihn nicht dämpfen, sondern wir wollen solche sein, wo der Heilige Geist wirken kann. Und wenn wir jetzt noch zurückdenken an das vergangene Weihnachten, da hat jetzt für uns in der Gemeinde ja dieser Simeon so eine besondere Rolle gespielt. Weil viele von euch haben das als Mitarbeiter ganz großartig möglich gemacht, dieses Simeon-Musical. Und bei diesem Simeon, dieser alte Mann, wir haben es dann am Altjahrsabend auch nochmal angeschaut, da heißt es so, er war ein Mann, auf dem der Heilige Geist ruhte. Und dann ist es, finde ich, richtig faszinierend, dass er durch diesen Heiligen Geist so Dinge weiß, die er nie hätte wissen können, so natürlicherweise. Nämlich zum Beispiel, dass er nicht sterben wird, bevor der Messias gekommen ist. Also, dass er den noch sehen darf. Und dann weiß er durch den Heiligen Geist geleitet, dass er genau an einem speziellen Tag in den Tempel gehen muss. Also Simeon ist so ein gutes Beispiel für einen, der vom Heiligen Geist geleitet ist. Und so möchte ich es uns so sagen, den Geist dämpft nicht, sondern seid solche, auf denen der Heilige Geist ruht, wie der Simeon, die vom Heiligen Geist geleitet sind. Noch zwei, drei Sätze dazu. Manche kennen das, dass sie so eine besondere Erfahrung mit dem Heiligen Geist haben. Wir lesen in der Apostelgeschichte immer wieder davon, dass wenn Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind, dass dann der Heilige Geist auf sie kam und dass sie dann so in Sprachen beten konnten. Das war so eine Auswirkung. Und so ist es auch heute, dass manche das kennen, dass sie so, man nennt das dann auch die Taufe mit dem Heiligen Geist, dass sie das erleben. Und ich kenne das von mir und ich glaube, das bewegt so manche auch bei uns, dass man denkt, wow, wenn ich mal so ein Erlebnis gehabt hätte, also irgendwie, dass der Heilige Geist, dass ich so mit dem Heiligen Geist getauft werde und sich dann irgend so was Besonderes tut, also wenn ich so ein Erlebnis gehabt hätte, dann wäre das alles irgendwie viel besser. Dann hätte ich den Heiligen Geist so richtig. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, das gibt es und ist gut, wenn das jemand erlebt, aber ich finde es nicht ganz so entscheidend. Sondern ich finde es viel entscheidender, dass wir unser Leben lang uns immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Paulus sagt es in Epheser 5 so, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und das Verb ist da in so einer Zeitform, das so bedeutet, lasst euch immer wieder erfüllen. Also es ist nicht eine einmalige Sache, sondern immer wieder. Und wenn ich so die Christen anschaue, dann merke ich, solche, die so eine besondere Erfahrung hatten, da gibt es genauso welche, die irgendwie später dann wieder flau geworden sind und vielleicht jetzt nicht so die lebendigen Christen sind. Und andere gibt es, die sind voll dabei. Aber ich kenne genauso viele Christen, die jetzt keine so besondere Erfahrung hatten und voll dabei sind. Lebendige Christen sind, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Und deshalb, ich glaube, egal ob so oder so, wir sind immer herausgefordert, solche zu sein, die so eine lebendige Beziehung zu Jesus aufrechterhalten und die eben das so einfordern, dass sie immer wieder vom Heiligen Geist erfüllt werden. Ich liebe dieses Bild in Johannes 15, wo Jesus sagt, dass er der Weinstock ist und wir die Reben sind. Ich finde das so ein gutes Bild, weil wenn wir uns das vorstellen, dieser Weinstock, der dieser knorrige Stamm da ist und dann die Rebe dran, was für eine Aufgabe hat die Rebe? Die Rebe hat einfach die Aufgabe, am Weinstock dran zu sein und den Saft durchfließen zu lassen und dann wachsen gute Früchte. Also der Saft muss durchfließen können. Und für mich ist das so ein Bild, irgendwie so die Leitung muss frei sein, damit der Saft durchfließt. Nicht wie so bei manchem Wasserrohr, wie man das manchmal kennt, gell, wo Kalk das immer enger macht oder irgendwelche andere Sachen und irgendwann geht nichts mehr durch und der Abfluss läuft nicht mehr ab, sondern man muss ihn irgendwie wieder frei kriegen. Also es soll nicht so verstopft sein, sondern das Rohr soll frei sein. Unsere Leitung zu Jesus soll frei sein, damit sein Heiliger Geist durch uns fließen kann und gute Früchte entstehen, die dann Jesus bewirkt. Also, den Geist wollen wir nicht dämpfen, sondern solche sein, auf denen der Geist ruht oder die vom Heiligen Geist in der Verbindung mit Jesus geleitet werden. Und dann sagt Paulus, prophetische Rede verachtet nicht. Prophetische Rede ist zum einen ein bisschen die Frage, was ist das genau? Da kommen wir gleich noch drauf. Zum anderen aber auch die Frage, gibt es das heute noch? Meine kurze Antwort, ja, das gibt es heute. Aus meiner Sicht genauso, wie es auch die anderen geistlichen Gaben gibt. Also ich bin einfach so davon überzeugt, dass sämtliche geistliche Gaben, die hier im Neuen Testament uns genannt werden, dass es die auch heute noch gibt. Und an Silvester habe ich es auch kurz genannt, das sind ja nicht nur diese übernatürlichen Dinge wie Prophetie oder Krankenheilung oder so, sondern da gehört auch Helfen dazu. Wenn Paulus so diese Gaben aufzählt, hat er das dabei. Oder Barmherzigkeit üben oder Geld spenden. Also sowohl das Übernatürliche als auch solche anderen Dinge gehören dazu. Und ich meine, das gibt es heute noch. Aber gerade im Blick auf Prophetie war es für mich interessant. Einmal habe ich das so besonders deutlich miterlebt. Das will ich euch erzählen. Und zwar war es im Herbst 2019. Da waren wir noch in Ditzingen und dort hatten wir so ein Frühstück mit anderen Pastoren und Jugendreferenten. Und da war ein Jugendreferent von einer anderen Gemeinde dabei, der gerade angefangen hatte und den hatte ich auch noch nicht gekannt. Wir haben uns da zum ersten Mal getroffen bei diesem Frühstück und dann während des Frühstückens haben wir uns so ein bisschen vorgestellt. Ich habe erzählt, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und so und dann danach hatten wir so eine Gebetszeit und nach dieser Gebetszeit hat er mich gefragt, fährst du gerne Ski? Und da habe ich gesagt, ja, warum? Das war gar nicht das Thema jetzt irgendwie, aber er hat mich einfach so aus heiterem Himmel gefragt. Und dann hat er gesagt, ich frage deshalb, weil ich habe den Eindruck, dass ich dir sagen soll, dass du eine schöne Zeit des Skifahrens vor dir liegen hast. Ich sage, okay, schön, das höre ich gern. Und dann habe ich erzählt, dass ich tatsächlich demnächst eine Skifreizeit leiten wird, also so im Winter ist das geplant. Und dann sind wir auch noch drauf gekommen, dass meine Frau nicht Ski fährt und unsere Kinder auch noch nicht, also dass ich allein auf dieser Skifreizeit dabei sein werde. Und dann hatte ich gesagt, ah, jetzt verstehe ich das, weil ich habe dich immer allein Skifahren sehen, also ohne deine Frau und ohne deine Kinder. Jetzt macht es Sinn, wenn du eben allein zum Skifahren gehst. Jetzt kann man sagen, naja, es kann ja auch Zufall sein, der hat halt meine sportliche Figur gesehen, gell, und dachte, ich bin Skifahrer, ja, Spaß beiseite. Aber können wir meinen, vielleicht hat er das irgendwie so halt diese Idee gehabt. Aber ich glaube es nicht, ich traue ihm das zu, er war überhaupt so ein glaubwürdiger Mensch. Und ich denke, er hatte irgendwie diesen Eindruck oder dieses Bild gesehen und wusste, er soll mir das sagen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wofür war das jetzt gut? Also so entscheidend wichtig fand ich jetzt das nicht. Es war schön zu hören, aber dachte so ganz entscheidend wichtig ist jetzt das nicht, dass ich da höre, dass ich eine schöne Zeit beim Skifahren haben werde. Aber ich weiß es bis heute nicht so genau, aber vielleicht war es genau deshalb so als Bestätigung. Ja, diese Gaben, auch diese übernatürlichen Gaben gibt es heute genauso. Und Gott hat es mir damit irgendwie nochmal klar gemacht, ja, das gibt es schon. Und es war übrigens, um das kurz dazu sagen, dann tatsächlich so, dass es eine richtig schöne Skifahrwoche war, mit bis auf den letzten Tag immer Sonnenschein. Das erlebt man manchmal, aber recht selten. Und das war irgendwie dann schön zu sehen. Also es stimmt schon, was er gesagt hat. Also das war einfach zu der Frage, gibt es es heute noch? Jetzt so die Frage, was ist es eigentlich genau, die Gabe der Prophetie? Bisschen was kam schon raus, aber wir wollen da nochmal in die Bibel reinschauen, was die Bibel darüber sagt. Und da gibt es ein geniales Kapitel, ich empfehle euch sehr, das selber mal komplett durchzulesen, nämlich 1. Korinther 14. Da schreibt Paulus manch Wichtiges und ich will uns so ein paar Verse davon vorlesen. Als allererstes sagt er, strebt nach der Liebe. Das Kapitel vorher, 1. Korinther 13, da ging es ihm hauptsächlich so um die Liebe. Jetzt sagt er es hier nochmal, strebt nach der Liebe. Und dann macht er aber weiter, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Bemüht euch, da steht im Griechischen zeloo. Und dieses Wort ist in ähnlicher Form vielleicht so manchen bekannt, nämlich von den Zeloten. Die Zeloten, das war so eine Gruppe zur Zeit Jesu, das waren ein bisschen so Fanatiker. Die wollten die Römer aus dem Land schmeißen und so. Und das ging ein bisschen in eine schwierige Richtung. Aber eben das, wovon sie überzeugt waren, dafür haben sie mit aller Macht gekämpft. Und das ist dieses Wort hier, bemüht euch, andere übersetzen mit Eifer danach, seid solche, denen das richtig wichtig ist. Also so sagt Sir Paulus, bemüht euch um diese Gaben des Geistes und dann am meisten um was? Um die Gabe der prophetischen Rede. Das ist schon mal spannend. Und jetzt stellt er in diesem Kapitel immer wieder die prophetische Rede und die Zungenrede gegenüber. Zungenrede können wir jetzt nicht so ganz genau darauf eingehen, aber es geht so darum, dass man in so einer anderen Sprache betet, die es jetzt gar nicht so in unserer Welt hier gibt, sondern so für Außenstehende hört sich das ein bisschen wie so ein Kauderwelsch an. Und diejenigen, die so in Zungen reden können oder beten können, die sagen immer wieder, wir wissen, dass da einfach der Heilige Geist oder Jesus durch uns hindurch betet und damit ist auch klar, dass man so im Willen Gottes betet, aber es ist mehr so zur eigenen Erbauung oder dass man selber in irgendeiner Weise da gestärkt wird. Und das sagt jetzt auch der Paulus in den nächsten Versen, denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Also kommt nochmal dazu, es ist nicht nur dieses Zungengebet, Sprachengebet, sondern auch manchmal, dass jemand in Zungen redet vor der Gemeinde, das käme jetzt hier in dem Kapitel auch noch, und jemand anders auslegen kann, auch das gibt es so. Aber jetzt geht es uns um diese prophetische Rede und da ist der Vers 3 wichtig, wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Also prophetische Rede, hier haben wir auch Ermahnung drin, aber Erbauung und Tröstung. Also es hat häufig wohl so etwas, dass wir erbaut werden, dass wir getröstet werden, dass wir ermutigt werden. Diese Prophetie, die ich gesagt bekommen habe, war tatsächlich so etwas in dieser Richtung. Manchmal gibt es auch dieses Ermahnung oder so Zurechtweisung. In Papua-Neuguinea haben Missionare das erlebt, dass es da einen gab, der einem anderen sagen konnte, hey, mein Bruder, in deinem Haus, da ist ein Götze zwischen den Blättern deines Daches versteckt. Und dieser andere, der auch Christ war, aber der von diesem Götzen nicht wusste, der war froh drum, das gesagt zu bekommen, hat nachgeschaut, hat gesehen, das ist tatsächlich so und hat diesen Götzen dann verbrannt. Also da war diese Prophetie so etwas, was eben ein Stück weit zurechtgewiesen hat oder geholfen hat, eben was auszutilgen, was da nicht gut war. Und dann ein bisschen später sagt Paulus, auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Das ist so etwas Wichtiges bei Prophetie, dass eben jetzt nicht einer der große Prophet ist und sagt, das, was ich hier sage, ist von Gott und da darf niemand was dagegen sagen, sondern nein, die anderen lasst darüber urteilen. Die anderen in der Gemeinde haben auch den Heiligen Geist und die sollen darüber urteilen, ist es wirklich von Gott oder ist es nur ein menschlicher Gedanke oder ist es sogar unter Umständen mal was, was der Teufel eingegeben hat und was nur wie so eine Prophetie klingt. Also alle sind gefordert, das zu beurteilen. Und der Schluss von dem Kapitel 1. Korinther 14 ist, darum, Geschwister, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der Zungenrede, lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Also er sagt auch nochmal, Zungenrede ist gut, wehrt dem nicht, aber im Blick auf die prophetische Rede sagt er nochmal, bemüht euch, nochmal Zelote, ja, klemmt euch dahinter, dass es das gibt. Und da sage ich euch ganz ehrlich, das fordert mich schon heraus, weil ich zum einen von mir selbst sagen muss, ich habe jetzt, soweit ich weiß, diese Gabe nicht, also ich habe es auf jeden Fall noch nie erlebt. Und von uns als Gemeinden würde ich sagen, das kommt bei uns wenig vor. Aber wenn Paulus das jetzt hier so deutlich sagt, also da in 1. Thessalonicher 5 bei der Jahreslosung sagt er, prophetische Rede verachtet nicht, und hier 1. Korinther 14 sagt er so richtig, bemüht euch darum, dann hat das wohl schon seine Bedeutung und seine Berechtigung. Und so will ich es für mich und für uns einfach sagen, lasst uns solche sein, die prophetische Rede nicht verachten, sondern die offen sind dafür. Und wenn Gott uns das schenken will, dann wollen wir es auch annehmen mit dem, dass wir es im Hinterkopf haben, was Paulus sagt, dass andere dann auch darüber urteilen sollen. Aber wir wollen offen sein oder vielleicht nicht nur offen, sondern uns auch darum bemühen. Warum nicht auch darum beten, dass Gott das schenkt in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden. Und damit kommen wir zu diesem Vers 21, was unsere Jahreslosung ist. Prüft aber alles, das Gute haltet fest, oder wie es eben offiziell formuliert ist, prüft alles und behaltet das Gute. Ich habe schon den Eindruck, dass das ganz besonders im Blick auf das Wirken des Heiligen Geistes und im Blick auf die prophetische Rede gesagt ist. Also es ist sicherlich kein Zufall, dass Paulus das direkt nach diesen zwei Punkten so sagt, aber nicht nur dafür, sondern grundsätzlich gilt es zu prüfen und das Gute festzuhalten. Und im Blick auf prophetische Rede und im Blick auf den Wirken des Heiligen Geistes ist es vielleicht deshalb besonders wichtig, weil es da manchmal auch so etwas geben kann, was aussehen kann wie ein besonderes Wirken des Heiligen Geistes, aber das nicht ist. Verrückterweise manchmal, wenn es so Erweckungszeiten gibt, also wo der Heilige Geist kräftig wirkt und in Menschen Großes tut, da gibt es manchmal auch das, dass der Teufel sich einmischt und ähnliche Dinge tut und es ist dann gar nicht so leicht, das zu unterscheiden. Hier in Deutschland gab es 1906 so ein berühmtes Beispiel dafür in der Kasseler Erweckung. Da ist echt Großartiges geschehen, aber irgendwie kamen da auch so schräge Einflüsse mit rein und das haben andere dann wiederum erkannt und die anderen, die das dann kritisch gesehen haben, die haben dann, sind aus meiner Sicht auch wieder ein bisschen übers Ziel herausgeschossen und haben dann gesagt, also das ist alles von unten, was da passiert. Und das war dann auch wieder nicht richtig. Aber man merkt, wissen, das ist gar nicht ganz so leicht zu prüfen. Und doch, wir dürfen solche Dinge prüfen, wo der Heilige Geist wirkt, und dürfen auch wissen, dass zu diesen Gaben des Geistes auch die Gabe der Erkenntnis gehört. Und dann ist es wichtig zu sehen, gibt es Leute bei uns, die diese Gabe der Erkenntnis haben und das tatsächlich irgendwie auch richtig einordnen können. Die gab es damals in Kassel auch, nur das waren ein bisschen so die Ruhigen. Und das ist so die Kunst, gell? Dann wirklich nicht nur auf die zu hören, die es irgendwie toll präsentieren können, sondern eben da zu hören, wer ist derjenige, der jetzt diese Erkenntnis von Gott hat. Bei prophetischer Rede eben genauso wichtig, wir haben es gerade schon in 1. Korinther 14 gesehen, es braucht alle, die eben zuhören und urteilen, weil auch da kann es natürlich sein, dass Leute, die durchaus vielleicht eine prophetische Gabe haben, aber dass sich da vielleicht was Menschliches reinmischt. Vielleicht ist es gar nicht extra beabsichtigt, vielleicht ist es manchmal auch extra beabsichtigt, aber deshalb eben gut, es zu prüfen. Und doch, ich möchte uns so beides sagen. Lasst uns prüfen, aber lasst uns nicht generell ablehnen, sondern lasst uns prüfen und das Gute behalten und das Böse, Vers 22, von dem wollen wir uns fernhalten. Ich finde, das ist ja auch so ein richtiges Vorrecht. Wir brauchen nicht irgendwie eine Haltung haben in Richtung, wir halten uns von allem fern oder wir nehmen alles ungeprüft auf, sondern eben, wir dürfen alles prüfen und dann dürfen wir das Gute behalten. Bis zum Mittelalter, so bis zu Martin Luther ungefähr, da hat die Kirche gesagt, die Bibel, so das Wort Gottes, das ist was für die, die es studiert haben. So die Priester, Pfarrer, die dürfen darin lesen und die dürfen es auslegen und die dürfen die Dinge prüfen und sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und das ging auch ganz gut, weil sie sagten dann dazu, nur die lateinische Bibel, die ist wirklich die richtige. Es gab auch schon vor Martin Luther so manch deutsche Bibelübersetzung. Selbst wer das hätte lesen können, wäre nicht berechtigt gewesen, da groß was zu sagen, weil die lateinische Bibel war das Richtige. Paulus sieht es ganz anders. Er sagt, ihr, die an Jesus glaubt, ihr habt den Heiligen Geist. Und deshalb könnt ihr prüfen, das Gute behalten und euch vom Bösen fernhalten. Also, wir wollen prüfen und das Gute behalten, das heißt nicht grundsätzlich ablehnen und auch nicht grundsätzlich alles übernehmen. Und abschließend, ich meine, das ist gerade für uns als Christen heute auch besonders wichtig, denn wir leben ja in einem Zeitalter, wo wir Zugang zu allen möglichen Dingen auch im christlichen Bereich haben. Und das ist ein großer Segen. Also ich denke an Predigten, die wir im Internet anhören können. Oder Musik, geistliche Lieder, christliche Lieder, die wir, die neu reinkommen und die wir hören und singen. Und das kommt von allen möglichen Richtungen. Und genau da ist es gut, zu prüfen und das Gute zu behalten. Also wie gesagt, ich finde es ein großer Segen, dass wir eben da vieles hören können. Aber es gibt auch heute manchmal Richtungen, wo viel Gutes ist, aber wo dann in irgendeiner versteckter Weise Bibelkritik mit drin ist. Und dann ist es wichtig, das zu erkennen, zu prüfen, das Gute zu behalten, aber das Schlechte auch abzuwehren. Bibelkritik jetzt nur als ein so Beispiel. Lasst uns prüfen und das Gute behalten. Man kriegt mit der Zeit auch mit, so dieser und jener Verkündiger, da passt es im Großen und Ganzen und bei anderen sehe ich es eher kritisch oder so. Aber selbst bei denen, wo man so ein grundsätzliches Vertrauen hat, gilt es zu prüfen, weil keiner ist perfekt. Also ausgenommen die SV-Prediger. Aber habe ich schon mal gesagt. Gell? Nein, Spaß. Natürlich gilt genauso für mich, prüft alles und das Gute behaltet. Und ich selber finde das jetzt gar nicht irgendwie einen blöden Druck oder so, sondern im Gegenteil, ich finde, das ist ein großes Vorrecht, wenn ich irgendwie mal falsch liege und andere auf mich zukommen und sagen, Joe, ich bin mir nicht so sicher, ob du das jetzt richtig verstanden hast, mach dir da nochmal Gedanken, ich sehe das ein bisschen anders. Das ist doch super, weil ihr, die ihr zuhört, habt genauso den Heiligen Geist und so ist es super, dass wir gemeinsam da als christliche Gemeinschaft unterwegs sind. Das ist die Jahreslosung von diesem Jahr in dem ganzen Umfeld drin. Ich meine, wir können fröhlich vorangehen. Wer an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist und kann durch den Heiligen Geist die Dinge prüfen. Und wir wissen, wir brauchen nicht ängstlich sein im Blick auf den Heiligen Geist. Wir wollen ihn nicht dämpfen, sondern wir wollen ihn wirken lassen und wollen solche sein, auf denen der Heilige Geist ruht, zu denen der Heilige Geist spricht. Wir wollen offen sein auch für prophetische Rede und wir wollen solche sein, die uns der Herausforderung stellen, Dinge nicht einfach abzulehnen oder nicht einfach zu übernehmen, sondern die Dinge zu prüfen. Nehmen uns noch eine kurze Zeit der Stille, wo wir uns da noch mal ein bisschen Gedanken machen können, was ist jetzt das Wichtige, was ich heute mitnehmen möchte. Und ich bete dann mit uns und anschließend beten wir noch gemeinsam das Vaterunser. Lieber Herr Jesus, danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst. Danke, dass es nicht für einige wenige irgendwie denen vorbehalten ist, sondern dass jeder, der an dich, Jesus, glaubt, den Heiligen Geist hat. Und gibst du uns, dass wir unser Leben lang so den Heiligen Geist wirken lassen, die Verbindung zu dir halten und vom Heiligen Geist geleitet unser Leben leben. Dass wir uns von dir in unser Leben reinreden lassen, dass wir uns auch ermutigen lassen und neue Kraft geben lassen. Und das bitte ich dich für dieses Jahr, dass du jeden von uns segnest und dass du es uns gibst, dass wir mit dem Heiligen Geist geleitet dieses Jahr leben. Und dann gib dir, dass wir sehen, was von dir ist und was nicht von dir ist. Und dass wir es unterscheiden können, dass wir es prüfen können und dann das Gute behalten und das Böse fernhalten. Ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Danke dafür. Amen. Und jetzt beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Während des nächsten Liedes habt ihr die Möglichkeit, für euch beten zu lassen oder euch segnen zu lassen. Die Bärbel und der Thomas Schmid werden hinten bereitstehen. Wenn ihr ein Anliegen habt, dürft ihr gerne zu ihnen gehen oder wenn ihr für jemand anders beten lassen wollt oder auch wenn ihr sagt, mir tut es einfach gut, wenn mir jemand den Segen Gottes zuspricht, seid so mutig und geht zu ihnen nach hinten. Und wir wollen dieses Lied, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, zusammen singen. Da heißt dann im Refrain, Jesus, dein Licht füllt dies Land mit des Vaters Ehre. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. In dem Sinne, wie wir es gerade gehört haben, den Geist dämpft nicht, wollen wir das als so eine Bitte singen. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand, unsere eigene, die um uns herum, in unserer Stadt, in unserem Umfeld, Gott soll kräftig wirken in diesem Jahr. Singen wir das zusammen als so ein Gebet.